Willkommen zum Finanz- und Versicherungspodcast Imperfekte Lösung mit Michelle, Cedric und Lukas.
Herzlich willkommen zum Podcast Imperfekte Lösung. Mal wieder mit den zwei Herren, Michel Naht und Cedric Quashi und mir, Lukas Hartmann.
Servus.
Moin. Wir sprechen ja immer so ein bisschen über das Thema Versicherung und Finanzen. Heute haben wir uns gesagt, wir stellen mal den Menschen in den Mittelpunkt, mal das, was den Mitarbeiter angeht oder wie sich Versicherungsmakler heutzutage geben, ist nicht immer so ideal. Ja, sagen wir ganz ehrlich, da gibt es gute, da gibt es aber auch schlechte, so wie es in jeder Branche ist. Würden darauf heute so ein bisschen eingehen, wir haben das ja schon gespoilert gehabt. Aber bevor wir einsteigen, machen wir es natürlich wie immer nochmal so. Was ist eigentlich letzte Woche passiert?
Ja, letzte Woche nach dem Podcast, also wie gesagt, wir sind immer noch sehr glücklich und zufrieden, dass so viele Menschen sich das anhören. Und hat sich tatsächlich ergeben, dass ich angerufen wurde von der Firma, die sich das anscheinend irgendwie angehört hat oder einer der Mitarbeiter angehört hat oder der Geschäftsführer in dem Fall und meinte, hier, ich habe das mir mal angehört, ihr seid sympathisch, ihr müsst mal vorbeikommen, weil wir haben so ein, zwei Themen, die würden wir gerne besprechen und das findet quasi statt.
Hm. Ja, nice.
Bei dir?
Bei mir, ja, also Feedback war auf jeden Fall cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Podcast immer mehr Leute erreicht und dadurch auch schon auch auf jeden Fall ein, zwei Termine klargemacht. Also was heißt klargemacht? Dadurch sind auch ein, zwei Termine entstanden. Mal sehen, was daraus noch erfolgt.
Ja, sehr schön. Erstmal auch nochmal an euch. Wir sagen es immer und immer wieder, aber vielen Dank nochmal, dass ihr uns so fleißig und auch so treu zuhört, weil genau. Wir können eine Auswertung sehen und wir sind echt happy, wenn wir uns das Ganze immer anschauen und merken, hey, es werden ja mehr anstatt weniger. Das spricht ja schon mal für uns.
Irgendwas machen wir richtig, ne?
Und ich will nur betonen, wir planen weder irgendwas, wir sprechen uns ja nicht ab, größtenteils, sondern wir setzen uns hier hin und genauso wie es quasi nicht gefordert habe, aber so wie ich gesagt habe, wie ich es gern hätte, ist einfach drauf losreden. Weil das ist so, wir wollen ja authentisch sein und wir machen das aus Spaß. Also wir haben es aus Spaß angefangen, einfach mal zu gucken, wie es ist. Und jetzt machen wir so lange weiter, wie die Leute uns zuhören wollen. Und wenn sie keinen Bock mehr haben, dann sollen sie es sagen, dann hören wir auf, sozusagen. Oder wir haben vielleicht irgendwann keine Lust mehr, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe nicht. Also uns macht es mega viel Spaß. Und deswegen machen wir weiter.
Und da auch nochmal zu erwähnen, ganz wichtig, ne? Wir machen für diesen Podcast keine Werbung, außer auf Social Media, wo wir ganz normal posten, keinen Cent in Werbeanzeigen reinstecken oder sonst was. Das heißt, es ist eigentlich umso wichtiger auch, Leute, dass wenn euch der Podcast gefällt und ihr ein gutes Gefühl dabei habt und was mitnehmt daraus, und da werdet ihr heute, das werde ich euch jetzt schon garantieren können, auch ohne dass ich weiß, worum es im Endeffekt genau geht, werdet ihr Sachen mitnehmen. Und deswegen teilt es gerne weiter an Leute, die halt eben dem Bereich auch unterwegs sind oder die es auch interessiert, weil ich glaube, Versicherungen betreffen jeden. Ne? Jeder hat irgendeine Versicherung und wenn es nur die Haftpflichtversicherung
letztendlich ist. Im Idealfall hat jeder eine Versicherung. Ne?
Naja gut, jeder, der ein Auto fährt, ist schon mal, ist schon mal drin im System.
Du weißt, wir hatten auch schon andere Fälle.
Ja.
Oder eine Krankenversicherung. Die hat auf jeden Fall, die haben die meisten Leute, unabhängig davon. Aber damit man irgendwie Versicherungen haben kann, braucht man natürlich auch Versicherungsmakler. Und jetzt spannen wir den Bogen zur heutigen Folge so ein Stück weit und überlegen uns mal, ey Leute, über die schwarzen Schafe haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber das letzte Mal haben wir das Thema wirklich auch nochmal explizit angesprochen. Worauf sollte ich achten, wenn ich beim Kunden vor Ort bin? Und was sind so Do's und Don'ts, sage ich mal, auf Neudeutsch? Also was sollte ich beachten und was sollte ich auf gar keinen Fall machen? Vielleicht schaffen wir es ja heute mal so ein paar Punkte zusammenzutragen und darauf irgendwie einzugehen.
Ja, also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man den Kunden wirklich analysiert. Das ist wie beim Arzt, wenn man zum Arzt reinkommt, der fragt ja auch, der sagt ja auch nicht direkt, okay, Paracetamol, hier, tschüss. Sondern der fragt, wo tut's weh, seit wann tut's weh, in welchen Situationen tut's weh. Und genau dasselbe muss man auch mit dem Kunden machen. Man muss den Kunden wirklich analysieren. Am Anfang ist es natürlich so, also wir hatten bei unserem vorherigen Arbeitgeber auch wirklich eine Checkliste. Also da hast du wirklich einen Zettel gehabt, wo du Kästchen hast mit ein Einkommen, Ausgaben, welche Versicherung er hat, welche Verträge er hat, ob irgendwelche Immobilien abgezahlt werden. Und das ist ja wirklich eine gute Übersicht über die meist finanzielle Situation von dem Kunden oder von den Menschen oder auch einfach eine generelle Übersicht von der privaten Situation des Kunden, damit man ihn auch individuell beraten kann. Natürlich ist es so, im Laufe der Zeit hat man diese Checkliste verinnerlicht und macht es dann irgendwann, sage ich jetzt mal, frei Schnauze. Aber ich finde es schon wichtig, jemanden, der jetzt neu anfängt in der Branche, das beizubringen, dass es echt wichtig ist, alles abzuhaken. Also wirklich jeden Punkt auf der Checkliste abzuhaken, weil es ist auch oft genug vorgekommen, dass man irgendwas vergessen hat, also im Trubel, keine Ahnung, dann kommen Kinder rein, dann kommt ein Hund reingerannt und dann ist man kurz aus dem Thema raus, steigt wieder rein und dann hat man vielleicht den einen oder anderen Punkt vergessen.
Da jetzt aber natürlich für mich die Frage, wie fragt man das überhaupt nach? Also das sind ja teilweise sensible Daten, ne? Ich stelle mir jetzt vor, nehmen wir eine ganz einfache Versicherung, sagen wir Reiserücktrittsversicherung. Mhm. Reise kostet, das wird man vielleicht gerne noch preisgeben wollen.
Ja, ja.
Aber wenn es dann vielleicht um so Daten geht wie beispielsweise Gesundheitszustand oder beispielsweise auch Lohn und so oder Gehalt, Verdienst, ja, ne, monatliches Einkommen, Kredit und so weiter und so fort. Das sind ja echt zum Teil sensible Daten. Und da frage ich, wie geht man das am besten und am empathischsten an? Weil du kannst ja nicht einfach hingehen, Checkliste, hier Leute, ich habe eine Checkliste hier liegen. Bitte füll mir das mal aus oder sag mir das und wir gehen das jetzt peu à peu durch. Das macht man wahrscheinlich eher nicht.
Also in der Form nicht. Genau, so in der Form nicht, sondern ich meine, so eine gewisse Sympathie muss ja da sein. So, du gehst rein, man lernt sich ja erstmal kennen, man spricht ja erstmal, also wenn man sich komplett fremd ist. Ne? Und dann schaut man einfach, man merkt das einfach. Du merkst ja sofort, ist man so auf einer Wellenlänge oder nicht. Und tatsächlich, und das ist das, was ich den Jungs auch immer beibringe oder beigebracht habe, auch, ist, die Leute sind viel redefreudiger, als man denkt. Also wenn du das durchgehst, ja, ich brauche ein paar Daten, etc., um was geht's heute? Ja, du musst ja anfangen, Fragen zu stellen. Also nur durch Fragen weißt du, wo die Reise hingeht. Wenn du, und da sind wir jetzt bei diesen, ich sag mal, Jungs, die draußen rumlaufen, die eigentlich gar nicht auch verkaufen können. Darum geht's ja auch heute. Wir wollen ja kein Coaching machen, aber wir wollen ja quasi erklären, wie Vertrieb funktioniert. Deswegen später mache ich auch noch eine These auf, die Cedric und ich als eine Leistung anbieten in Zukunft. Und er weiß es noch gar nicht. Aber das sind halt diese Jungs, die dann kommen mit so einem Glitzer-Aufhaltblättchen und dann willst du dies, willst du das, Reisen, Auto, Haus, Träume, verwirklichen, bla. Okay, kostet 150 Euro im Monat. Und dann gehen die raus. Der Kunde weiß nicht, was er überhaupt gemacht hat. Der Typ selber weiß auch nicht, was er gemacht hat eigentlich, aber hat halt sein Geschäft gemacht. Und das war's. Aber mein Ansatz ist, erstmal wenig zu reden, sondern mehr Fragen zu stellen, einfach damit du weißt, um was es geht. Einfaches Beispiel, du gehst in die Werkstatt, du sagst, irgendwo quietscht es am Auto, irgendwo. Was macht der Typ von der Werkstatt? Er sagt, ja, aber ist das hier, wann ist das, wenn sie bremsen, wenn sie Gas geben, ist das hinten, ist das vorne, ist das oben, ist das unten? Und so machen wir das.
Aber da bringst du schon einen wichtigen Punkt mit rein, dieses Fragen stellen. Und du hast jetzt eben gerade von einem relativ geringen Redeanteil von euch gesprochen. Ja, ja. Und einem großen Redeanteil von der anderen Person. Zeichnet das einen guten Verkäufer aus, dass er eigentlich die anderen Leute reden lässt?
Ja, was zuhören. Zuhören. Genau.
Zuhören zeichnet es, also meiner Meinung nach, zeichnet es einen guten Verkäufer, Vertriebler, wie auch immer man es nennen will. Arzt natürlich auch, der muss ja auch zuhören. Und das ist ja ganz wichtig, weil der Kunde kennt sich selber ja am besten. Also teilweise ist es ja so, wie er schon gesagt hat, wir sind bei komplett Fremden, also die auch nicht irgendwie über Bekannte gekommen sind. Wir haben ja auch Lead-Anfragen oder einfach Leute, die ins Büro kommen. Und da muss man Fragen stellen. Und eine Sache wollte ich noch zu den sensiblen Daten sagen. Klar ist es immer so eine Hürde, die manche Kunden, sage ich jetzt mal, haben. Aber es ist ja unser Job und wir sind dazu verpflichtet, diese Sachen einzuholen oder diese Infos einzuholen, um den Kunden artgerecht zu beraten. Weil wir kommen da auch in Schwierigkeiten, wenn wir den Kunden nicht ordentlich beraten haben. Und das kann ich dem Kunden auch sagen. ich kann dann auch sagen, wenn ich diese Infos nicht habe, kann ich dich auch nicht beraten.
Das, verstehe ich, ja. Ist auch total legitim, aber vielleicht ist nicht jeder ehrlich,
ja.
Nummer eins.
Na gut, das ist aber dann in dem Sinne, in Anführungszeichen, nicht unser Problem, weil er unterschreibt ja eine Beratungsdokumentation und falls er da Angaben, also klar kann man manchmal auch Sachen aus Versehen falsch preisgeben oder man hat irgendwas verpeilt, sage ich jetzt mal, aber wenn er wissentlich falsche Angaben macht, ist er seiner, wie heißt es, vorvertraglichen Anzeigepflicht, also die hat er dann nicht erfüllt. Und wir können dann zurücktreten, auch wenn er einen Versicherungsfall hat. Ja, also wir können dann von der Leistung zurücktreten. Das ist auch ganz wichtig zu wissen.
Das ist ganz wichtig zu wissen, weil ich glaube, vielen Leuten ist es gar nicht mal so richtig bewusst. Sie setzen sich dann hin und sagen, ja, das passt schon alles, ist alles gut und so weiter und so fort. Ja. Am Ende des Tages stehst du da und denkst dir so,
ich bin gesund.
Ich bin gesund.
Ja, ich hab gar nichts. Und wenn du dann fragst, aber nehmen Sie irgendwas, so Medikamente, auch so einmal die Woche? Ja, hier, das. Ja. Und dann denkst du, okay, Sie sind zwar gesund, optisch. Ja. Also alles ist gut. Ich glaube Ihnen auch, dass Sie Marathon laufen, alles gut. Aber am Ende des Tages nimmst du Medikamente, Mann. So, ne? Ja. Und ich muss das angeben. So einfach ist es. Und die Leute verharmlosen das so ein bisschen. Ne? Also die sagen, ja gut, das ist ja nur einmal die Woche, mein Gott, eine halbe Tablette. Da ist der Hund drauf.
Spielt aber einen Faktor.
Aber es spielt eine Rolle. Ja. Weil es ist ja, es gibt ja, Krankenversicherungen sind ja basiert auf Statistiken und was können für gesundheitliche Folgen von Tabletten, dies, das. Und das natürlich spielt es eine Rolle. Das heißt nicht, dass man nicht versichert wird oder dass man Zuschlag bekommt oder so. Das heißt das nicht automatisch, aber das heißt erstmal, dass man es aufnehmen sollte.
Ja. Ja?
Das heißt, was das Thema angeht, ist es tatsächlich ganz wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Nummer eins ist klar. Aber diese offenen Karten sind ja nicht immer so sichtbar. Also jetzt gerade, ich sag mal, ja, rauchen Sie oder so? Ja.
Nein, die Frage gibt's gar nicht.
Die Frage gibt's gar nicht, wobei es wahrscheinlich auch interessant wäre, um ehrlich zu sein.
Ja gut, die Frage gibt's ja nur im Lebensversicherungsbereich. Okay. Aber im Krankenversicherungsbereich gibt's, ist egal, ob du rauchst oder nicht. Ne?
Ja.
Also kommt drauf an was, aber die gibt's nicht, ja. Aber die Sache ist folgende, so wie du sagst, ja richtig, dass viele es einfach dann weglassen oder so, oder einfach sehen, wie auch immer. Aber ich sag halt, schauen Sie, denken Sie nochmal kurz drüber nach, weil was wir jetzt nicht aufnehmen, dann haben wir beide später ein Problem. Nicht untereinander und nicht miteinander, aber gegenüber der Versicherung. Weil wenn dann was... Du reichst eine Rechnung ein, kriegst zurück, hey, vor 3 Jahren hast du angefangen, irgendwelche Medikamente zu nehmen, weil es kommt ja raus. Ne? Wird ja irgendwann, wird er überprüft vielleicht mal. Wen rufst du an? Ja klar, mich. Was soll das? Ich sag, ja, du hast mir nicht gesagt. Du sagst, ja, aber was soll das? So, ne? Weil das spielt dann keine Rolle mehr. Und damit wir einfach gemeinsam auf einem Nenner sind und dieselbe Sprache sprechen, egal was du hast, sag's mir einfach. Das verlässt doch diesen Raum nicht.
Mhm.
Ne? Und dann ist okay.
Wenn du aber dann diese sensiblen Daten erfragen musst und du dir dann überlegst, okay, jetzt habe ich aber nur, und da wird es sicherlich auch einige Makler gehen, die kommen über die Anzahl.
Ja. Ja.
Das heißt, die Versicherungsgespräche und die Gespräche mit dem Versicherten sind dann manchmal relativ kurz.
Mhm.
Ja, gibt es auch. Wie viel Zeit, und da kommen wir wieder zurück auf den Beratungsverkauffaktor, sollte ich einplanen für ein ordentliches Gespräch? Oder wann wisst ihr, das war jetzt ein ordentliches Gespräch? Gibt es da eine zeitliche Komponente oder ist das einfach, kann man das nicht so pauschal sagen?
Boah, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, weil es gibt ja Leute, die rufen einen an und sagen, hier, der Jan hat gesagt, soll ich anrufen, ich brauche nur eine Haftpflicht. Dann weiß ich, okay, alles klar, das habe ich in 5 Minuten abgefrühstückt. Ich gebe dann aber auch immer den Hinweis am Ende, hier, wenn du noch andere Sachen brauchst, also wir machen auch alles andere, Rechtsschutz, Tierkranken und was weiß ich was, wenn du da Hilfe brauchst, kannst dich gerne melden. Aber man hat ja so ein bisschen Gespür dafür, ob ein Kunde noch offen ist für mehr oder ob der wirklich nur das eine haben will. Aber wenn man dann an einem Tisch sitzt, wo wirklich mehrere Themen zu besprechen sind, dann kommt es auch wirklich drauf an. Also das kann man nie sagen. Bei dem einen musst du die Infos wirklich aus der Nase ziehen und der andere, da kommst du hin und der legt dir alle Ordner hin und sagt, ey, ich habe alles schon sortiert, hier ist meine Haftpflicht, hier ist mein Rechtsschutz, hier ist mein das. Und dann sage ich, okay, alles klar, die Fragen, die ich noch habe, werde ich dir stellen, ich rechne jetzt erstmal Und dann geht es auch ganz schnell.
Und du weißt es vorher nicht.
Ja, du weißt
manchmal es vorher nie. Ich bin auf einem Termin gewesen, wie er sagt, ja, da ging es nur, ja, will das Kind Krankenzusatzversicherung fürs Krankenhaus. Das war's, alles klar. Ich fahre hin, ich denke mir, gut, dauert was, 10 Minuten, dann bin ich wieder raus. Gar nichts. Da war ich 2,5 Stunden da. Weil ich habe angefangen zu fragen, ja, was ist damit, was ist hier? Und die sagt, ja, kein Thema, ich habe alles da, zack, bam, bam, bam. In der Zeit kommt noch eine Freundin mit ihrem Kind, die sagt, ja, ich will das auch. Zack, 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 zack. Ne? Also ich war, es gab Termine, da war ich wegen einer Geschichte, ich bin mit 20 Sachen rausgegangen. Aber es gab auch Termine, da habe ich gedacht, ich gehe wegen 20 Sachen hin und bin mit gar nichts rausgekommen. Mhm. Manchmal ist es einfach so.
Ja.
Wie macht ihr es dann aber mit der zeitlichen Planung? Weil das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
Ja, so schwierig ist das nicht. Du planst immer 2 Stunden ein.
Ja.
Ob du denkst, es sind 5 Minuten oder es sind 2 Stunden. 2 Stunden geht immer. Ganz einfach. Immer 2 Stunden einplanen.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, machst du 1 Stunde Mittagspause, kannst du pro Tag 5 Kunden anquatschen. Fertig aus.
Genau.
Ja. Also genau. Terminieren, ja. Oder wir sind ja auch länger unterwegs. Es ist ja manchmal auch so, ja, dass wir vormittags nichts zu tun haben, in Anführungszeichen. Also nicht nichts zu tun haben, aber keine Termine. Und viele Leute arbeiten ja auch. Und die haben dann erst nach der Arbeitszeit ab 16, 17, 18 Uhr. Das ist auch schon vorgekommen.
Ja. Dann helft mir doch gerade mal, wie geht ihr mit solchen Themen um? Also wir wollen ja heute über das Verkaufen sprechen. Wie plane ich meine Verkaufstermine am klügsten? Sollte ich die Termine immer auf vormittags legen, weil die Leute lockerer sind? Vielleicht habt ihr dazu irgendwas.
Ich glaube, je näher man am Wochenende ist, desto weniger haben die Leute Bock, über sowas zu sprechen. Nicht immer, aber so, das ist meine Erfahrung so.
Ja.
Ab Donnerstag, Freitag, also es kommt wirklich auf den Kunden an, haben die meisten nicht so Bock, weil die Woche irgendwie anstrengend war, in den meisten Fällen. Aber meistens Montag bis Mittwoch oder bis Donnerstag.
Ja.
Termin, also ja. Terminieren.
Also du gehst ja nicht nur auf Termine. Das heißt, um erfolgreich zu sein, musst du ja einfach einen Plan haben. So. Das bedeutet, ich kann sagen, wie ich es früher gemacht habe, als ich so alleine unterwegs war oder mit noch einem, dann habe ich Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich wirklich, da habe ich 20 Termine gehabt. Donnerstag habe ich dann halt diese ganzen Papiersachen erledigt, ja, also ich habe alles gesammelt, auch Schäden, die alles habe ich aber immer nur am Donnerstag erledigt und Freitag habe ich nächste Woche vorbereitet. So, weil du musst ja, weil du verzettelst dich. Wenn du jetzt jeden Tag 5 Termine machst, wann willst du diesen Papierkram machen? Wann willst du Termine vorbereiten? Wann willst du vielleicht auch mal eine Aktion starten?
Weiß ich,
ne? Ja. Wann willst du mal Kunden anrufen? Das geht ja gar nicht. So. Also musst du einen Plan haben. Ne? Da kommen wir ja schon mal zu diesem Thema Verkaufen, ja. Oder wie soll man verkaufen? Weil das muss jeder für sich selber wissen. Also wir wollen ja kein Coaching machen, haben wir ja gesagt. Sondern wir wollen ja nur einen Tipp geben für Junge, die einsteigen oder für Menschen, die denken, hey, irgendwie mir fehlt was, ich kann das besser oder ich möchte das besser machen. Dann, man muss für alles durchorganisiert sein. Also du kannst zum Beispiel, wenn du mich anrufst und sagst, hey, Michel, morgen 14 Uhr, passt das? Nee, passt nicht. Mein Tag ist durchgeplant. Die ganze Woche ist durchgeplant. Du kannst nächste Woche kommen. Mittlerweile ist es so, wenn du bei mir persönlich einen Termin willst, in 14 Tagen. Weil wir haben halt viel zu tun. Ich kann zwar sagen, okay, wenn ein Termin ausfällt oder abgesagt wird, ich kann dich dann kurzfristig reinnehmen, kann ich dich nochmal anrufen, alles klar. Aber der Tag muss durchgeplant sein. Auch die freie Zeit muss durchgeplant sein. Also auch meine Freizeit ist durchgeplant. Deswegen, da kann auch nichts kommen. Samstag, Sonntag, wissen wir ja mittlerweile, arbeite ich nicht. Da kann kommen, wer will. Da kann eine Riesenfirma kommen, eine Millionenfirma. Das ist auch so, die Jungs haben es live erlebt, dass jemand, der wollte wirklich alles versuchen, ganze Firma. Aber können Sie sonntags kommen? Ich sage, nee, kann ich nicht. Also wenn Sie Sonntagszeit haben, haben Sie irgendwann auch Montag bis Freitag Zeit. Und der hat es verstanden und hat es dann auch, das war ihm auch, der hat gesagt, ja, sorry. Ich sage, ja, ich bin auch ein Mensch, aber auch Wochenende. Ich brauche auch meine Freizeit. Ich muss meinen Akku aufladen, sonst kann ich Montag nicht mehr arbeiten.
Hm? Aber sind das so Themen, wenn wir jetzt gerade über die Zeit auch sprechen und über die Freizeit, darüber haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen. Du kannst eine gewisse Zeit lang kannst du Gas geben und kannst durchhasseln, sage ich mal, und kannst wirklich, wirklich viel arbeiten. Jo. Es geht über einen gewissen Zeitraum. Wir haben schon, Michelle hat schon erzählt, seine Erfahrungen, du hast auch deine Erfahrungen schon erzählt. Da in dem Bereich, wie wichtig ist es auch dann für die Leute, sich dann nochmal bewusst Pausen zu nehmen?
Mega wichtig. Mega weil wichtig. Am Ende des Tages, wenn der Akku leer ist, funktioniert ja gar nichts mehr.
Dann kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Das geht nämlich dann, glaube ich, auch nochmal auf den Einstieg in so ein Gespräch rein. Wenn wir über Verkaufen sprechen und über Vertrieb sprechen, dann muss ich natürlich auch volle Akkus haben, oder?
Ja, musst du. Das ist ja, ich sag mal so, es gab eine Zeit, du weißt es, also Lukas, du weißt auf jeden Fall, wie oft mich ins Training mit Anzug reingekommen, reingerannt. So, oh, ich war zu spät, ich war noch unterwegs. Das war so eine Zeit, da habe ich wirklich, glaube ich, gedacht, je mehr ich arbeite, umso mehr kommt dabei raus. In gewisser Weise ja, aber eigentlich Quatsch. Weil da war ich zwar organisiert, aber so auch ein bisschen chaotisch. Ne? Da habe ich gesagt, ein bisschen hier, bis da, da hat einen Anruf, hey, kannst du jetzt kommen? Ja klar, ins Auto da nach, von A nach B gerast, wie so ein Bekloppter. Das macht keinen Sinn. Du musst strukturiert arbeiten und du musst diese Pausen einhalten, weil wenn du keine Pausen machst, du schaffst es. Monatelang. Wirklich. Schaffst du auch ohne Pausen. Ohne richtig Essen, dies, das. Aber dann ist es wie bei mir. Dann kippst du um und zwei Tage später im Krankenhaus wachst du auf und denkst, what the fuck, was mache ich hier? So. Und dann hat mir mein Arzt hat mir einfach einen Tipp gegeben. Und den habe ich ja dann den Jungs beigebracht oder denen empfohlen zu machen. Oder dann haben wir es ja zusammen gemacht. Einfach mittags eine Stunde Pause machen.
Haben wir übrigens auch jetzt eingeführt bei uns.
Ja. Ja. Wir essen ja, also
eigentlich immer
zusammen. Immer zusammen mittags, immer, ohne Handys, ohne gar nichts.
Ja.
Wirklich nichts. Da kann klingeln, wer will. Klar, Notfall ist was anderes, aber da kann passieren, was will. Wir essen eine Stunde lang essen wir und reden Blödsinn. Einfach diesen Alltag, diesen Stress kurz wegzulassen. Und das hat nicht mein Leben gerettet, das wäre jetzt übertrieben, aber das hat wirklich einen riesen Impact gehabt.
Aber es gibt doch diese, dazu hast du dich auch schon mal geäußert, aber ich möchte nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen kontrovers. Es gibt ja diesen 5 AM Club, sage ich mal, so morgens früh aufstehen, dann seinen Tag in so drei Zonen einzuteilen, zu sagen, ey, von 5 bis 9 ist meine erste Zone, dann mache ich kurz Mittag, Frühstückspause bis 9.30 Uhr, dann von 9.30 Uhr nochmal 4 Stunden, dann bist du bei, keine Ahnung, 13.30 Uhr und dann machst du nochmal eine letzte Zone, sage ich mal, am Ende des Tages irgendwie bis 17.30 Uhr oder 18 Uhr, sowas in dem Dreh. Ich glaube schon, dass das was bringen kann, wenn man gut strukturiert und organisiert ist. Genau. Gerade weil man in diesen frühen Zeiten relativ wenig Stress, wenig Ablenkung hat. Da ruft dich noch keiner an morgens um 6 Uhr, sind wir mal ehrlich der Stelle.
Ja.
Aber warum glaubt ihr oder Michelle vielleicht, warum glaubst du, dass das auf Dauer nichts bringt?
Naja, nichts bringt, es kommt immer darauf an, wer es macht. Also wenn du, ich sag mal, ich kenne ja diese Jungs, ja, ich kenne sogar einen persönlich, der das so macht. Der geht aber um 19.30 Uhr schlafen, so, ne? Also 20 Uhr ist er im Bett und schläft, so. Das geht gar nicht. Also weil mein Tagesablauf ist ein ganz anderer. Ich habe noch Sport, also Hobby, Sport,
Kind.
Alles Mögliche. So. Und dann, das passt nicht in meinen Tagesrhythmus. Der ist alleine, der hat niemanden. Ne? Also weder Familie noch Freund hat er schon, aber der kann sich seinen Tag so gestalten, wie er Bock hat. Er hat keine Hobbys, gar nichts. Also außer sein Hobby ist morgens zu pumpen und das war's. Und er kann das auch nur so. Er sagt zu mir, so wie ich das mache, der sagt, das wird bestimmt bei mir auch klappen, aber das wäre total verwirrend für ihn. Weil der hat nicht diesen Drang, jetzt der abends unterwegs und so. Und wir sind ja viel abends auch unterwegs, weil halt, wie gesagt, Cedric hat es ja richtig gesagt, Kunden gehen ja auch arbeiten. Und wir können nicht immer auf die Arbeit gehen oder wir sind ja nicht immer bei Firmen, wir sind auch bei dem normalen Menschen. Und der ist um 18 Uhr daheim. So, da zieht er schon sein Pyjama an. So, ne? Und dann, das ist. Ich sag mal so, viele denken, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge vorher, dass wenn die das so machen, nur dann werden die erfolgreich. Das ist Blödsinn. Du musst eine Struktur in deinem Leben haben und auch Verkäufer, aus verkäuferischer Sicht, musst du auch nach Struktur leben. Wie gesagt, mein Wochenende ist bei mir ist alles immer durchgeplant. So. Weil ich, wenn das nicht geplant wäre, wenn ich so Freestyle arbeiten würde, ja, was ich auch gemacht habe am Anfang meiner Zeit, dann irgendwann verzettelst du dich, du vergisst Sachen, weil du machst ja alles Freestyle. So, ja, dann komme ich vorbei, ja, ja, dann bin ich da. Ah, nee, das geht doch nicht. Dann vermischst du ein paar Sachen, dann vergisst du was. Und da kommen wir wieder zu diesem Erfolgsfaktor. Dein Gegenüber merkt das ja, dass du so ein bisschen verstreut bist. Dann denkt er, okay, wie soll ich dem 100.000 Euro anvertrauen? Der hat das doch morgen schon wieder vergessen, so auf die Art. Das heißt, du strahlst das auch nicht aus, diese Aufgeräumtheit. Heißt, dein Erfolg ist nicht so langwierig.
Was denkst du darüber, Satrik?
Ja, 100%. Also ich sehe das halt auch so, weil ich komme ja auch noch mal aus, also ich habe ja auch noch in anderen Branchen gearbeitet. Und da war es zum Beispiel so, im Einzelhandel hast du eine halbe Stunde Zeit, Pause. Und bis du da dir was zu essen, Brötchen geschmiert hast oder so, dann hast du noch, guckst du auf die Uhr, hast noch 10 Minuten, dann drehst du kurz Däumchen, sprichst einmal kurz im Personalraum mit einem und zack, musst du wieder rein. Deswegen ist in meinen Augen also A, Pause sehr, sehr wichtig und B, Struktur fast noch wichtiger. Das mit dem 5am Club, ich meine, den kennt ja, also jeder, der sich so ein bisschen mit Arbeiten, Vertrieb oder auch anderen Sachen beschäftigt hat, kennt den. Ich glaube, dazu müssen deine Lebensumstände passen, ganz einfach. Und für manche funktioniert es, für manche nicht. Man muss immer gucken, was für ein Typ man ist. Ist man ein Morgentyp, ist man ein Morgenmuffel? Morgenmuffel wirst du niemals dazu kriegen, den 5am Club beizutreten, weil es ihm halt auch nichts bringt. Im Gegenteil, der wird dann den ganzen Tag genervt sein, weil er so früh wach war und seinen eigenen Rhythmus nicht hat, ja. Das ist, ich finde das auch ganz individuell. Also jeder, bei dem es funktioniert, die sollen es weitermachen und sollen es auch weiter nicht verkaufen, aber weiter verbreiten und sagen, ey, für mich funktioniert das voll fein. Und da bin ich halt immer so ein Fan von, wenn man sagt, ey, bei mir funktioniert's. Du kannst es ja gerne ausprobieren und dann kannst du gucken, ob es für dich was ist oder auch nicht. Aber zu sagen, ey, das ist das Geilste, das musst du machen, das finde ich Quatsch.
Okay. Also aus euren zwei Meinungen geht so eins heraus, das ist für mich ganz klar, dass die Struktur spielt da keine Rolle, ob du um 5 oder um 10 aufstehst, genau. In Anführungsstrichen. Du musst eine Struktur als Verkäufer oder egal, nicht nur als Verkäufer glaube ich, Vertriebler, kann man allgemeingültig sagen.
Ja, egal wann.
Brauchst du eine Struktur.
Als Lehrer brauchst du auch eine Struktur.
Ja.
Ja. Besser wär's.
Besser wär's,
ja. Aber schau mal, ich habe immer im Vertrieb habe ich immer einen Satz gesagt. Was du Montag bis Freitag nicht schaffst, schaffst du Samstag und Sonntag auch nicht. Lass es. Weißt du, es gibt so viel im Vertrieb, das hat mit Versuchung gar nichts zu tun. Nichts. Du kannst auch Staubsaugervertreter sein, ganz egal. Du hast diese Panik im Vertrieb, wenn du Vertriebler bist. Boah, ich hab Montag bis Freitag, boah, ich hab nur einen Abschluss oder ich hab gar keinen Abschluss. Das ist Samstag, Sonntag, ich muss jetzt nochmal raus. So, ne? Das bringt gar nichts. Nichts, 0, gar nichts. Nochmal, was so, das, und so Junge, die jetzt vielleicht damit mit dem Gedanken spielen, diesen Job zu machen oder gerade frisch angefangen haben. Hey, was du Montag bis Freitag nicht schaffst, schaffst du Samstag und Sonntag auf keinen Fall. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Weil das, was du Samstag und Sonntag dann schaffst, in Anführungsstrichen, kannst du auch am Montag machen. Das ist so.
Ich mache mal eine These dazu auf. Es gibt ja andere Länder, in denen wird noch mehr gearbeitet als bei uns in Deutschland.
Ja.
Die machen es ja anders. Sind wir hier in der westlichen Kultur, sage ich mal, daran gewöhnt, dass wir 2 Tage Wochenende haben? Oder ist das so auch so ein Luxusthema? Weil wenn ich mich umschaue, gerade Richtung Fernost zum Beispiel, die arbeiten wirklich viel. Ob sie härter arbeiten als wir, kann ich nicht richtig beurteilen, kann ich nicht einschätzen. Aber man sieht ja die letzten Jahre, wie so der Fortschritt gerade in China ist, wie sich das Land entwickelt, dass häufig gesagt wird, es sind alles fleißige Menschen, die dort sind und so weiter und so fort. Glaubt ihr, das ist so eine kulturelle Geschichte oder glaubt ihr, dass das der Mensch braucht? Ich weiß es nicht.
Es ist eine kulturelle Geschichte, meiner Meinung nach. Also weil ich habe ja auch selber in Asien gelebt, also nicht in China, aber in Malaysia und da auch viel mit Chinesen zu tun gehabt. Die sind einfach also für die ist Arbeit noch sehr wichtig. Die haben ja auch ganz wenig Urlaub im Jahr. Mhm. Also die meisten, natürlich nicht alle, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Aber die sind halt auch einfach fleißig. Und für die ist Arbeiten ist, ich glaube, die laden ihre Akkus durch Arbeiten auf. Mehr als durch Pausen. Also ja. So habe ich das Gefühl.
Ja, ich würde sogar weitergehen und sagen, die kennen das gar nicht anders. Ja. Wenn dein Vater 10 Tage im Jahr Urlaub hat und 15 Stunden am Tag arbeitet, du hast doch noch nie anders gesehen. Das
ist für dich die Norm dann.
Das ist doch ja. Für die ist das normal. Für die sind wir nicht normal.
Ja.
So. Aber ja, boah, kann man so sehen, gell? Also dafür in Spanien und Italien, also wenn du da bist, gell, die machen halt 5 Stunden Fiesta. Mittagspause. So. Da hätte ich auch gern. Ne? Und da passiert auch nichts. So, ne? Die beschweren sich auch nicht. Und es kommt drauf an, wo du bist. Ne?
Kannst du dir das aneignen? Kannst du dir Fleiß oder Arbeit oder ich sag mal eine Struktur auf jeden Fall. Aber kannst du dir diese Dinge aneignen? So was, das ist eigentlich Disziplin, das ist übrigens der Überbegriff, den
kannst du natürlich.
Ja, denke ich auch. Nach den Umständen, also wenn du da wohnst, musst du dich ja anpassen.
Mhm.
Aber ich denke schon, dass es möglich ist.
Aber Fleiß ist so eine Sache. Fleiß ist so eine Sache. Also erstmal, das ist für mich A und O, es muss Spaß machen. Mit Spaß meine ich nicht, dass du den ganzen Tag Witze machst, sondern du weißt, heute ist zum Beispiel ein stressiger Tag. Vielleicht arbeite ich heute 14 Stunden, 15 Stunden. Aber wenn ich daran denke, darf ja nicht dein erster Gedanke sein, oh scheiße, heute habe ich einen langen Tag. Sondern dein Gedanke muss einfach sein, okay, heute ist halt ein bisschen mehr.
Let's go.
Aber dafür lerne ich den kennen, ich fahre mal wieder zu ihm, ich sehe ihn wieder oder sie oder... Du musst mit, das ist für mich das Wichtigste, sonst würde ich das nicht schon so lange machen, dass du Bock auf deinen Job hast, so, dass du Spaß hast. Das sieht man dann auch. Das siehst du auch. Wenn du keine Lust hast, dann siehst du das. Der Gegenüber sieht das. Ja? Und das ist so, viele, wenn ich mit so jungen Kollegen spreche, die sagen, ja, wir haben den Job genommen, weil man kann viel Geld verdienen. Ja, das ist falsch. Das ist schon mal der falsche Ansatz. Ja, klar, Geld spielt immer eine Rolle. Wir machen das nicht aus Luft und Liebe. Aber der Ansatz muss sein, nachdem du Geld verstanden hast, dass das so kommt, wenn du gute Arbeit machst, muss sein, dass du Spaß daran hast. Und ich habe einen Kollegen, den würde ich im Vertrieb niemals gehen lassen, weil der ist halt nicht so extrovertiert, der ist mehr so in sich gekehrt. Aber der hat so Bock, am PC zu sein. Du kannst es nicht vorstellen. Ich glaube, wenn der morgens aufsteht, sein Wecker ist nicht dieses Bimmeln, sondern wie so ein PC angeht, dieses Geräusch. Das
Windows-Geräusch.
So, ja. Weil der findet es voll geil. So, ich null Ahnung, ich denke mir, wow, okay, der sitzt da 8 Stunden, wow, aber der geht voll ab. So. Und der hat Spaß. Und dem ist dann egal, was da, wie das ist, wie der Job ist, wie ob der viel Geld, wenig Geld. Ne? Klar, Geld verdient er auch. Sehr viel, aber ihnen geht es erstmal darum, okay, ich habe Spaß daran. Und deswegen sage ich auch, ja, also es gibt ja, das weiß jeder Vertriebler, wenn du einen Abschluss machst, gibt es irgendwo in deinem Laptop eine Taste, wo du siehst, wie viel du verdient hast. Die gibt's. Also, da können wir jetzt mal die Leute aufklären. Es gibt immer eine Taste, da drückst du drauf und dann weißt du, was du verdient hast. Wenn ich sage dir, ich habe das noch nie gemacht. Noch nie gemacht. Am Anfang ja, also als ich in der Ausbildung war, klar, da willst du sehen, oh, was meinst du? Aber danach nie wieder gemacht. Warum? Weil ich weiß, wenn ich gute Arbeit mache und ich habe diese Schlagzahl und ich habe diese Struktur und ich habe diese Kundenbesuche, weiß ich schon, wie viel ich verdiene, ohne auf diesen Knopf zu drücken. Ich weiß das. Den Jungs bringe ich das auch so bei. Warum? Und jetzt wieder ein Tipp für die Jungs draußen. Wenn du nur auf diesen Knopf drücken musst, um zu sehen, wie viel du verdient hast, machst du einen falschen Job. Dann machst du deinen Job nicht gut. Weil du gehst zum Kunden und denkst nur an diesen Knopf. Berätst du dann richtig oder falsch? Berätst du gerecht oder berätst du nach Knopf? Ja? Okay. Also berätst du richtig, professionell oder berätst du nach Knopf? Und nach Knopf beraten, das ist so das, was ich den Jungs beibringe, ist immer schlecht. Das sind dann die Jungs, die es dann in 3 Jahren nicht mehr gibt.
diese Passion, diese Leidenschaft, und da komme ich auf dich zu sprechen, Cedric, es muss dir Spaß machen.
Ne? Ja,
du hast gemerkt, irgendwann hat es dir Spaß gemacht. Michelle, du hast auch gemerkt, irgendwann hat es dir Spaß gemacht. Mhm. Ja. Wann kommt zu dieser Punkt, wo du wirklich siehst, boah, die Leute, die leben dafür. Den macht das, die stehen da mit einer Passion dahinter, die stehen da mit einer Leidenschaft dahinter. Kann man das so beziffern? Oder merkt ihr schon nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren, aus dem wird nichts, erst in zwei Jahren wieder weg? Merkt ihr das?
Boah, das ist, glaube ich, auch unterschiedlich, weil denn manchmal stellt sich es auch erst später raus, dass die Person vielleicht auch teilweise was vorgespielt hat oder sich selbst auch was vorgespielt hat oder eingeredet hat. Aber ich habe es, also bei mir habe ich es nur gemerkt, also was heißt nur gemerkt, bei mir habe ich es gemerkt, als wir einfach so viele verschiedene Menschen kennengelernt haben oder beziehungsweise ich, weil er kannte das, das ja schon. Und so viele verschiedene Jobs, Leben, Situationen. Und es war dann echt immer spannend, in den nächsten Termin reinzugehen und zu gucken, okay, ist die Person so, wie ich mir das vorgestellt habe oder kommt da jetzt was ganz anderes raus? Also das war für mich dann immer spannend. Und irgendwann merkst du das gar nicht mehr, dass du so sehr an die Arbeit denkst, sondern eher daran denkst, okay, wen lerne ich heute kennen? Wen kann ich heute versichern? Wen kann ich heute von unserem tollen Produkt überzeugen? Wie kann ich es heute machen? Funktioniert heute die Strategie? Funktioniert heute die Strategie? Also das war dann eher so das Ding. Und weil, also wie gesagt, ich kann es immer nur vergleichen mit meinen anderen Jobs. So der Einzelhandel ist auch wunderschön, also hat auch richtig Spaß gemacht, ja, sage ich ganz ehrlich, sonst hätte ich es nicht so lang gemacht. Aber es ist sehr eintönig. Es ist wirklich sehr, sehr eintönig. Du musst immer das in Anführungszeichen selbe machen. Es gibt ein neues Produkt, okay. Lernst du auswendig, welche Funktionen hat es, welche Farben hat es. Alles klar, hast nach einem halben Tag drin. Und das wiederholt sich dann so. Und irgendwann hast du da auch irgendwie eine mentale Grenze erreicht, wo du sagst, okay, ist das alles, was du für die nächsten 40 Jahre machen willst? Aber so ist es wirklich so. Im Jahr haben wir bestimmt 10, 12, 15 Termine, die einen dann noch überraschen, über die man dann in 10 Jahren immer noch spricht. Und sag, ey, weißt noch, wie krass das war, als wir bei denen waren oder als wir bei dem waren und welche Überraschung da um die Ecke kam. Ja. Also das ist das, was ich immer noch so faszinierend finde.
Also wenn ich andere Vertriebler sehe, also um deine Frage zu beantworten, ja, ob wir die sehen, wird es erfolgreich oder nicht, dann vergleiche ich das mit Sport. Du hast in der Mannschaft immer einen, der ist talentiert. Der ist talentiert, der nimmt den Ball an Fuß oder Ball in die Hand oder wie auch immer. Und dann weißt du schon, wow, ja,
das
wenig krass. Arbeit, der wird gut.
Ja.
Dann gibt es welche, wie du sagst, da weißt du von vornherein,
schwierig.
Lass mal lieber. So. Aber dann gibt es welche, wo du es nicht weißt. Wo du denkst, boah, schwierig, aber irgendwas kann sein. Und dann ist es so, dass du nach einem Jahr, zwei Jahren, und da jetzt kommen wir wieder für einen Tipp, zu einem Tipp für junge Kerle oder die den Job anfangen wollen.
Oder junge Damen.
Oder junge Damen, sorry. Nicht aufzugeben, wenn es hart wird. Und dann entscheidet, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Wenn es hart wird, zu gucken, okay, halte ich durch. Und vor allem, wie halte ich durch? Also halte ich durch, indem ich einfach im Büro sitze und hoffe, dass die Zeit vorbeigeht? Oder reiß ich mir den Arsch auf und ändere was oder analysiere was oder halte mich an erfolgreiche Menschen, Vertriebler und frag, was macht ihr, kann ich mit? Ja, nein, vielleicht.
Ja.
Und diese Hürde, mal sein Ego hinten anzustellen und mal beiseite zu schieben und zu sagen, ey, bitte, erklär mir, wie machst du das? Oder was kann ich machen? Oder was kann ich tun?
Nach
Hilfe fragen ist ja das Schwerste für einen. Keiner gibt gerne zu, dass er keine Ahnung hat oder dass er Hilfe braucht. Ist ja, das ist, liegt in der Natur.
Bei den meisten.
Bei den meisten.
Ja.
Aber das zu tun, dann hast du schon den ersten Schritt zum Erfolgreichsein geschafft. Und deswegen sage ich auch, was Cedric und ich in Zukunft anbieten für Firmen, also für Firmen. Wir bieten an, Firmen vertrieblich besser zu machen, nicht Coaching. Kein Coaching, also wir sagen nicht, wie die verkaufen sollen, sondern, weil ich habe das jetzt bei einer Firma mal getestet, ich war jetzt 3 Tage, 4 Tage war ich dort einfach in der Firma, jeden Tag, nicht lange, 1-2 Stunden, habe mir angeguckt, wie die, also wie der Vertrieb dort funktioniert. Das ist eine Handwerksfirma übrigens, also keine jetzt hier Portfolio irgendwas, sondern Handwerksfirma. Wie gehen die mit Vertrieb um? Wie kommen die an Kunden? Wie behandeln die ihre Kunden, die schon da sind, schon immer da sind oder ja, nein, vielleicht? Und ich behaupte, wir können nur, dass wir da sind und 3-4 Tipps geben, 10% mehr Umsatz holen. Das ist so, das ist Fakt. Weil viele Firmen auch, und das machen auch junge Vertriebler so, sehen das als selbstverständlich und vergessen, dass Vertrieb A nicht damit anfängt, dass sich jemand bei dir meldet, sondern die da sind, gut behandelt werden sollten und es Prozesse gibt, die Vertrieb für einen Handwerksbetrieb interessanter machen. Und da glaube ich, oder ich bin sehr fest Überzeugung, wir kommen dahin eine Woche lang 10% mehr Umsatz. Mindestens. Weil viele diesen Vertrieb nicht, also die sehen diesen Vertrieb nicht, die wissen ja nicht genau, was ist. Also ein Handwerker, wenn ich Handwerker wäre und ich sage, okay, gut, ich habe halt Kundentermine, was weiß ich, Aufträge XY. Aber was das eigentlich bedeutet, was vertrieblich gesehen, weiß ja ein Handwerker nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber dann gibt es ja Unternehmensberater, die kommen und erklären es dir, aber die erklären dir ja keinen Vertrieb, sondern die erklären dir ja, wie dein Unternehmen vielleicht besser gestaltet werden soll. Und das gibt, also meiner Meinung nach gibt es so viele noch nicht, die vertrieblich Unternehmen unterstützen, indem die einfach hingehen. Und das machen wir jetzt.
Ja, es gibt ja viele Coaches, ne, die geben dir dann Online-Lessons raus oder sonst irgendwas, genau, und sagen dann, ja, hier, viel Spaß, hör dir das mal 3 Tage lang an, danach bist du schlauer.
Ja, genau.
Und am Ende des Tages müssen sie es selber ableiten und da liegt ja häufig der Hase im Pfeffer,
genau,
dass du dann nicht weiterkommst.
Ganz genau.
Weil du selbst nicht weißt, wie du es umsetzen kannst. Finde ich einen interessanten Aspekt an der Stelle. Wenn ich jetzt mir überlege, okay, gut, wir machen jetzt heute die Folge auch so ein bisschen natürlich, damit die Leute so einen Einblick da reinbekommen, was Vertrieb überhaupt bedeutet. In welche Richtung, glaubst du, haben die meisten Leute, unabhängig vom Gewerk, unabhängig von der Branche, unabhängig von egal was, ja, noch Nachholbedarf?
Also es fängt schon beim Auftreten an. Die jungen Leute, die draußen unterwegs sind, diesen Job anfangen, wir fangen mit denen mal an, ja, wir hangeln uns mal nach oben.
Wichtiger Punkt, Zwischenfrage an der Stelle. Junge Menschen, können junge Menschen erfolgreich sein, ja oder nein? Weil manchmal kommt es ja auch mit Vorurteilen, hey, du mit 35 wirst du vielleicht eher wahrgenommen als mit 20.
Ich habe mit 18 angefangen und ich war einer der erfolgreichsten im Unternehmen. Weil ich einfach, ich wusste genau, ich muss halt 20 Mal mehr machen, um ernst genommen zu werden. Ist klar. Weil wenn du bei einem 45-Jährigen, 50-Jährigen bist und du bist 18, du sagst, ja, ist kein Thema, legen Sie mal hier 200.000 Euro an, der guckt dich auch erstmal an und denkt, was bist denn du für ein Bub? So. Aber wenn ich den dann berate, mit Fachwissen komme, dem sogar noch vielleicht einen Tipp geben kann, das ist das. Und um das mal zu sagen, die jungen Leute, also weniger ist mehr. Also mit weniger meine ich erstmal dein Auftreten. Weniger ist mehr. Ich weiß, dass junge Leute, und so war ich am Anfang auch, du kommst da rein, du denkst, du bist King of the Ring, ja, King of the Jungle, und dann willst du alles zeigen. Du kleidest dich, also ich sehe das jeden Tag, hast hier dein Gucci-Gürtel und denkst, das macht dich aus. Hast eine Rolex, die vom Istanbul-Bazar geholt hast. Das ist nicht das. Weniger ist mehr. Zieh dich ordentlich an, eigne dir Wissen an, lies Bücher, die vertrieblich sind. Jetzt nicht diese...
Hör Podcasts, unseren zum Beispiel.
Ja, genau. Hört auch Podcasts, unseren zum Beispiel. Aber lest auch Bücher. Ich habe unfassbar viele Bücher gelesen. Erstmal, die es nur um Verhalten geht, um Psychologie geht. Weil ich wollte ja wissen, okay, wenn ich etwas sage, wie reagiert der? Was sollte ich weglassen? Was soll ich machen? Cedric habe ich auch Bücher in die Hand gedrückt und habe gesagt, lest die erstmal, weil du aus Versehen vielleicht zu viel redest, zu wenig redest, Sachen sagst, die sich nicht gehören oder sonst irgendwas. Und das ist erstmal der erste Tipp. Weniger ist mehr. Aber mehr Wissen bringt auch mehr. So, die zwei Sachen. Und die musst, wenn du die erstmal hast, am Anfang, weil du bist ja ein junger Kerl oder eine junge Dame, 18, 19, 20, dann musst du damit glänzen. Du kannst nicht damit glänzen, dass du ein super Auftreten hast, weil du bist verdammt nochmal 18, 19, 20. So, und vor dir sitzt ein CEO von irgendwas. Vielleicht. Hoffe ich für dich. Aber da kannst du nicht kommen mit, keine Ahnung, Louis Vuitton, Nikes oder und mit Gucci-Gürtel und dann noch so ein Balenciaga-Polo-Hemd, wo kreuz und quer Balenciaga draufsteht. Du machst dich lächerlich. Und niemand nimmt dich ernst. Obwohl du morgens in den Spiegel guckst und denkst, boah, ich sehe geil aus. Weil weniger ist mehr. Das ist so.
Das setzen wir jetzt mal an. Wie baust du ein Vertriebsgespräch auf? Wir haben eben gerade schon Fragen gehabt. Auftreten ist wichtig, das heißt wirklich Understatement. Auch wenn du viel Kohle verdienst, Understatement. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du ein dickeres Auto fährst als der Kunde, dann wird es manchmal schwierig da an der Stelle.
Es kommt, ja, das stimmt nicht ganz. Also es wird schwierig an der Stelle. Es kommt drauf an, wie. Wenn du da anfährst mit 200 km/h, Vollbremsung machst, Fenster unten hast, Musik laut auf, ja klar, dann machst du dich lächerlich. Aber wenn du ganz normal dahin fährst, ja, ich hatte auch immer gedacht früher, okay, ich park lieber um die Ecke. Ja, warum? Ich muss mich doch nicht schämen, dass ich erfolgreich bin. Ich muss nicht raushängen lassen. Nochmal, ich muss nicht raushängen lassen. Ich muss nicht vorfahren, wie gesagt, mit lauter Musik, Handbremse ziehen, keine Ahnung, einen U-Turn machen oder Donuts auf dem Boden. Also ich fahre da ganz normal hin.
Und, aber würdest du mit dem Lamborghini zu einem Kundentermin hinfahren?
Kommt auf den Kunden an.
Es kommt auf den Kunden an.
Okay, helft mir.
Ja, es gibt Kunden, die ja auch, sag ich mal, so diese Persönlichkeit haben, die auch auf sowas Wert legen, ja.
Die feiern das.
Also klar würde ich jetzt vielleicht, boah, nicht unbedingt in dem 16-stöckigen Hochhaus mit dem Lamborghini angefahren kommen, aber es gibt natürlich auch einen Kunden, der selber erfolgreich ist, der selbst eine Riesenfirma aufgezogen hat, der, also ich würde sogar nicht mal sagen, der sowas feiert, der sowas auch wertschätzen kann, der sagt, boah, auch schönes Auto, auch sehr viel Bedacht dabei. Also klar, Lamborghini ist ja jetzt nochmal ganz, ganz weit oben.
Habe ich extra so gewählt.
Ja, das ist klar.
Ja gut, aber ich glaube, es wird auch
auf den Kunden an.
Wird auch teuer, wenn du mit Lamborghini im Außendienst unterwegs bist.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Aber es gibt diese Kunden.
Es gibt?
Wir haben Kunden, die haben also Häuser in Saint-Tropez und was weiß ich was. Also klar, dem kannst du vielleicht mit einem Lamborghini jetzt nicht unbedingt beeindrucken, aber der wird sich auch denken, oh, okay, dann ist der ja mein Versicherungsmensch ja auch erfolgreich, das hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht, dass du auch so ein Dings aus dem Weg schaffst, ja, dass er dich
aber
nicht unterschätzt.
Ist ein bisschen komisch, das ist aber auch Mentalität hier in Deutschland. So, du denkst, ja,
Missgunst.
Ich sag dir eine Geschichte, und die ist wahr. Damals, als ich mein erstes Haus gekauft habe, da wusste ja kein Nachbar, was ich mache. Und ich hatte damals, wie alt war ich da? Moment, 25?
Hätte ich auch gesagt, ja.
Und da hatte ich doch meinen 5er BMW, du kennst den doch.
Mhm.
Der war ja jetzt nicht asozial, war ja nicht tiefer gelegt, die ist da so. Der war ein ganz normal 535 D. Aber die Nachbarn wussten ja nicht, was ich mache. Und jetzt kommt's. Ich bin damals morgens immer trainieren gegangen, so um 6, 7 Uhr. Ne? Und bin dann halt nach Hause gekommen in Sportklamotten. Ne? So mit kurzem T-Shirt oder so. Und ich habe ja auch Tätowierungen. Und irgendwann kam ein Nachbar zu mir. Der Gegenüber. Und sagt, hier, Michel, was machst denn du beruflich? Ich muss dich das jetzt mal fragen. Und ich hatte meine Sporttasche hinten im Kofferraum. Ich mache hinten meinen Kofferraum auf. Ich sag so, ja, ich kann so nicht drüber reden. Und weißt du, was der gesagt hat? Ich wusste es. Aber verstehst du, was ich damit sagen will? Nur anhand meines Auftretens, Aussehens, Autos, wie auch immer, hat er gedacht, das kann nicht legal sein.
Vor allem auch in dem Alter, muss man dazu sagen.
In dem Alter, genau. Ja, ich war 23, 24 so. Und ich wusste das. Und dann habe ich meine Tasche rausgeholt und eine Visitenkarte aus meiner Tasche. Habe gesagt, ich bin bei der Versicherung, du Dummkopf. Ja, was hast du gedacht, was ich mache? So, und dann hättest du mal sein Gesicht sehen müssen. Ne? Und das ist so etwas, ich mache ja sehr viel Spaß damit und ich habe da auch sehr viel Spaß dran, wenn die Leute erstmal gar nicht wissen, was man macht.
Muss man auch machen.
Aber das ist halt so, das spiegelt halt so ein bisschen die Gesellschaft wieder. Warum? Wenn ich jemanden sehe und der Sergio und ich, wir sehen ja unfassbar viele auch junge Menschen, die Multimillionäre sind. Ich feiere das, ich sage, hey, Glückwunsch, ich freue mich für den. Weil egal, wie er es gemacht hat oder was er gemacht hat, er muss was gemacht haben. und mit sehr viel Anstrengung. Und dann ist es doch toll.
Aber da kommt auch noch mal das Thema Social Media wahrscheinlich zum Vorschein. Viele Leute stellen etwas dar, was sie nicht sind.
Ja,
die
ja,
haben dann prima so einen, keine Ahnung, einen Tag Ferrari gemietet, posten es dann auf Instagram oder sonst irgendetwas. Das ist
schwierig, schwierig.
Das ist heutzutage, glaube ich, schwierig, was auch diese Neidgesellschaft so ein bisschen noch mal unterstützt, da an der Stelle sogar.
Natürlich.
Okay. Viele Leute sagen, ja, okay, gut, türkischer Bazar, Rolex.
Ja.
Sich organisiert, einen Tag Ferrari gemietet und am Schluss lebt er irgendwie noch bei Mami zu Hause.
Im Keller.
Nichts dagegen, ne? Aber das kann natürlich dann auch sein. Wie war es für euch dann, gegen diese Vorurteile anzugehen? Weil Versicherungsmakler haben auch häufig Vorurteile und das gehört auch zum Verkauf für mich mit dazu. Wie kämpft ihr dagegen an, dass ihr seid nicht die alten weißen Männer, so nicht bös gemeint.
Nein, nein, das stimmt ja auch.
Ihr seid nicht die alten weißen Männer, ihr denkt das auch anders als viele andere in der Branche. Wie geht ihr damit um, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und beim Kunden dann auch einen guten ersten Eindruck zu haben? Weil wenn ich Michael Naht lese, denke ich, wahrscheinlich steht ein alter weißer Mann vor mir.
Sag ich dir ein Beispiel, bevor du antwortest jetzt, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ist mir passiert. Ich habe damals auch Staatsanwälte und Richter habe ich als Kunden gehabt. Immer noch, aber damals bin ich da so reingekommen. Und da habe ich vorher angerufen bei einem Richter und gesagt, ja, mein Name ist Michael Naht, ich würde gerne mal bei Ihnen vorbeikommen am Gericht und einfach was besprechen. XY ging um Sohn oder Tochter, was weiß ich. Ja, kein Thema, kommen Sie vorbei. Ich bin im Anzug, alles picobello. Wie immer halt, ne? Ich klopf, ich mach die Tür auf, der schmeißt mich raus. Der sagt, raus! So. Denkst du, okay, was war das jetzt? Und ich hab erstmal gedacht, okay, vielleicht war der gerade im Gespräch. Ich klopf nochmal, so nach 2-3 Minuten, er ruft herein. Ich mach die Tür auf und sein erster Satz war, haben Sie einen Termin? Ich sag, wir haben einen Termin. Ich habe gesagt, ich bin Michael Naht. Ich sehe zwar besser aus, als mein Name klingt, aber ich bin da. Das Erste, was er gemacht hat, ist gelacht. Er hat gelacht, ne? Klar, logisch. Aber dann hat er sich entschuldigt. Er hat gesagt, sorry. Ich habe gesagt, wieso entschuldigen Sie sich? Nur weil ich nicht aussehe wie Michael Naht oder besser? Der sagt, na klar, besser. Kommen Sie rein. Natürlich war das am Anfang so. Es kommt ja darauf an, wie du damit umgehst. Okay? Aber um deine Frage zu beantworten, wie gehen wir damit um, wie schlagen wir Brücken sozusagen, ist, wie soll ich sagen, Leistung. Du musst einfach zeigen, dass du das wert bist, dass er bei dir ist. Vielleicht mehr, aber das ist auch mein eigener Anspruch. Und Cedric wird wahrscheinlich Ähnliches sagen.
Boah, ich sag auftreten. Ich bin da genauso. Ich mach das ja auch klassisch. Ich rufe manchmal Leute an, also Kunden an, und die fragen dann auch, also darf ich mal fragen, wo der Name herkommt? Ich mache dann auch Scherz, ich sage, auch ganz klassisch aus Eckenheim, Frankfurt, das ist ein ganz klassischer urdeutscher Name, und dann lachen die natürlich und dann hast du das Eis schon gebrochen. Aber es gibt ja auch mehrere Klischees, die halt unsere Branche jetzt mal betreffen, andere Branchen natürlich auch, aber um gegen diese Klischees anzukämpfen, sage ich jetzt mal, oder die aus der Welt zu schaffen, was uns angeht, musst du halt einfach anders auftreten. Also wir versuchen ja erstens locker zu sein. Natürlich sind wir auch seriös und konzentriert und alles je nach Kunden. Aber das ist auch jedes Mal eine unterschiedliche Geschichte. Also ich bin jemand, wir kommen ja alle aus dem Sport. Ich lege zum Beispiel überhaupt keinen Wert drauf, dass man mich sieht, sage ich ganz ehrlich. Ich komme mir dann auch immer alt vor. Und ich versuche das auch immer direkt aus der Welt zu schaffen, wenn ich meinen Vornamen sage. Direkt. Und dann siehst du ja auch immer, wie dein Gegenpart reagiert, ob du das dann fortsetzen kannst oder ob der darauf beharrt, gesiezt zu werden oder nur mit dem Nachnamen angesprochen zu werden. Aber ich versuche es einfach. Und mittlerweile bin ich da auch viel lockerer. Also früher war ich auch nervös und habe gedacht, boah, das muss alles richtig sein und das muss unbedingt so sein. Mittlerweile bin ich so, wenn es so nicht klappt, dann klappt es halt so nicht, dann klappt es halt irgendwie anders. Aber irgendwie kriegt man das immer gebacken.
Das transportiert ja, dass man die Gespräche so ein bisschen auf eine persönliche Ebene, weil Versicherungen sind persönlich, ja, ja klar, aber dass man versucht, diese Gespräche auf eine persönliche Ebene zu lenken. Wie macht ihr das mit Leuten, die euch unsympathisch sind? Ich frage es euch frei heraus, weil euch und mir ist nicht immer jeder sympathisch.
Sage ich ganz ehrlich genauso. Ich mach's genauso. Also es kommt wirklich drauf an. Also es gab auch schon Gespräche oder Telefonate, wo Leute halt auch respektlos wurden. Da hau ich dann auch mal verbal auf den Tisch und sag, hier, bis hierhin und nicht weiter. Entweder wir kommen jetzt wieder auf eine Ebene zurück oder wir beenden das Gespräch jetzt. Aber ansonsten ganz normal. Also wie auch davor. Vielleicht setze ich mich danach ins Auto und kotze ein bisschen über die Person ab, aber ansonsten ganz normal, professionell. Ich würde mich jetzt für niemanden so verbiegen, dass ich sage, okay, der ist mir jetzt unsympathisch, aber dem zeige ich es jetzt oder so. Nee, das brauche ich nicht, das bringt nichts, finde ich. Meiner Meinung nach.
Macht ihr Verträge dann noch mit denen? Also mit unsympathischen Leuten? Bei uns hängt sehr, sehr viel von der Zwischenmenschlichkeit ab, ob es läuft oder nicht läuft, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Und wir sagen auch dann, nee, kein Bock drauf.
Am Ende des Tages ich mache die Verträge, ich weiß nicht, wie es bei Michelle ist, weil der Kunde hat ja auch einen bestimmten Bedarf. Also bei euch ist es ja auch nochmal was anderes, es muss funktionieren, damit es authentisch rüberkommt in der, aber eine Haftpflicht muss
einfach nicht funktionieren. Wieso, ich mag den Lukas auch nicht.
Ja, das habe ich gemerkt, deswegen sitze ich ja hier. Deswegen sitze ich zwischen euch. Ja.
Besser, ja.
Nee, nein, aber bei euch, die Sachen, die ihr macht, die müssen ja auch authentisch sein, die müssen Sympathie rüberbringen und so. Wenn der Kameramann auf gut Deutsch gesagt abgefuckt ist, weil er bei dem Typen ist, dann merkt man das auch. Aber bei mir, die Haftpflicht, wenn er einen Haftpflichtschaden hat, funktioniert trotzdem auch, wenn ich ihn nicht mag. Nee, da sind wir professionell genug. Also das spielt im Endeffekt schon irgendwo eine Rolle, aber
welche Rolle
nicht.
Dann?
Ja, für mich spielt es eine Rolle. Also wie gesagt, ich kann dann auch da sitzen und mir alles anhören, professionell mein Ding durchziehen und dann gehe ich ins Auto, kotze und höre irgendeine beleidigende Musik und dann ist auch wieder gut.
Früher habe ich alles und jeden versichert, so war es in meiner Anfangszeit, weil ich gedacht habe, es muss so sein. Und habe mich auch verbogen für unsympathische Menschen. Also ne, habe ich dann Verständnis gezeigt, alles ja. Klar, muss man ja auch in gewissem Maße. Mittlerweile ist der mir unsympathisch, ist es mir egal. Dann versichere ich den nicht. Weil, klar, der Cedric, das ist ja quasi Cedrics Charaktereigenschaft, der kann das dann. Der ist dann so, ne, der nimmt es dann hin und alles gut. Ich nicht. Mir ist es dann egal. Dann soll er woanders hingehen. Weil ich weiß schon, also jetzt nicht, wenn der wegen einer Sache kotzt, ja, sondern aber wenn der so richtig respektlos und unsympathisch ist, das gibt's. Kommt noch mal einer rein. Dann sage ich, schauen Sie mal, seien Sie mir nicht böse. Wir kommen da nicht zusammen. Gehen Sie lieber woanders hin. So, ne, weil ich weiß doch, selbst wenn ich es runterschlucke und den Vertrag mache, jetzt spätestens in einem Monat taucht er wieder hier auf und ich habe Diskussionen mit dem. Hatte ich auch schon.
Ja.
Hatte ich auch schon. Und dadurch habe ich mir gesagt, mein Gott, ich werde weder ärmer noch reicher durch den, weil dafür habe ich mir Zeit gespart und Nerven. Mittlerweile ist das so. Früher, klar, dann habe ich versucht, und dies und ich verstehe es und mal. Ne? Aber ich gehe auch wirklich von diesem Extremfall aus, dass der sehr respektlos oder von oben herab mit einem spricht oder so. Ne? Dann, mein Gott, dann ist es so. Ich weise aber auch zurecht. Also es ist nicht so, dass ich den dann einfach rauskicke, sondern ich sage dann hier, pass mal auf, was ist denn das Problem?
Cedric, du wolltest noch was sagen, dann habe ich noch eine Anschlussfrage.
Ja, ich wollte noch mal sagen, es gibt auch noch mal einen Unterschied zwischen unsympathischen Kunden und schwierigen Kunden.
Ja, klar, logisch. Schwierige ist egal.
Es gibt auch Ersttermine, die man hat, wo der Gegenüber dann Fragen stellt oder so Situationen erklärt oder erfindet und sagt, ja, wie ist es denn dann? Dann weißt du aber auch schon, okay, wir haben noch gar kein Geschäft miteinander, also wir haben noch keinen Vertrag und es ist jetzt schon so kompliziert. Das ist das, was er ja auch gerade gesagt hat. Was ist denn dann, wenn wirklich mal ein Fall eintrifft oder wenn der noch mehr Fragen hat, wenn ich wirklich verpflichtet bin, dem Rede, also Antwort zu geben? Da bin ich dann manchmal auch so, dann sage ich vielleicht auch, vielleicht können wir das in der Art nicht versichern, das bei uns nicht versichert, gehen Sie zur, keine Ahnung wohin, weil du weißt, das sind Kopfschmerzen, die du nicht haben willst.
Michelle, die Frage an, also wichtiger Punkt auf jeden Fall, und das zielt auch auf die Frage ab, die ich an Michelle habe. Es gibt gute und schlechte Kunden. Und ich glaube, wenn wir für, gibt es wie gute und schlechte Mitarbeiter? Gibt's überall?
Nein, es
überall
gibt nur gute Kunden und bessere Kunden.
Ah, entschuldige bitte. Ja, siehst du, ich bin nicht so gut im Vertrieb wie ihr.
Hat er gut gelernt.
Habe ich gelernt, habe ich wieder was gelernt, sehr gut. Deswegen sitzen wir heute hier. Diese guten und besseren Kunden voneinander zu unterscheiden, gerade, ich glaube, in den jungen Jahren, und darüber habt ihr ja auch beide jetzt schon so ein Stück gesprochen, ist es schwierig, da einen Unterschied machen zu können, weil du noch am Anfang halt, du bist ein Rookie, du hast keine Ahnung,
genau,
du hast 100%. Keine Erfahrung, du nimmst wahrscheinlich erstmal alles, was geht.
Alles.
Das kommt mit der
alles,
Zeit.
Alles, alles. Ja. Du versuchst wirklich alles. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, weil auch aus diesen, sage ich mal, Kunden, wo du schon weißt, das wird eine Katastrophe, können ja auch andere Kunden entstehen und so. Du musst ja ein Netzwerk aufbauen, zack, zack, zack. Ne? So. Und da ist am Anfang wichtig, dass du wirklich, wirklich, wirklich
Erfahrung sammelst.
Ja.
Und das Netzwerk ist wahrscheinlich euer Steckenpferd, richtig? Du brauchst ein Netzwerk als Versicherungsmakler.
Ja, also wenn du nicht um, also ich sag
oder
mal so.
Oder als Vertriebler.
Als Vertriebler allgemein, ja, brauchst du immer ein Netzwerk. Warum? Weil, ich hatte es ja schon mal gesagt, nur noch, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, Füller verkaufen ist es nicht mehr. Nur noch Staubsauger verkaufen ist es nicht mehr. Nur noch Versicherung verkaufen ist es nicht mehr. Nur noch Autos zu verkaufen ist es nicht mehr. Sondern auch ein Autohaus hat erkannt, okay, ein Auto reicht nicht mehr, wir machen jetzt noch Zulassungsservice, wir machen noch dies, wir machen noch das.
Wir machen
weil,
Felgen, wir machen Versicherungen.
Ja, genau, wir machen Versicherungen, die Autohäuser kannst du ja auch Versicherungen direkt machen, weil du musst mehr leisten, das ist einfach so. Und deswegen sage ich ja, von A wie Apotheke bis Z wie Zoohandel, Lukas, du hast es schon oft gehört, bei mir kriegst du alles, weil ich möchte ja, dass der Kunde nicht nur mein Kunde ist, sondern in jeder Lebenslage an mich denkt. Ganz einfach.
Wenn ich jetzt jung bin und mir ein Netzwerk aufbauen möchte, macht es dann Sinn, mich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren? Ihr habt euch ja inzwischen auch, vielleicht spezialisiert ist zu viel gesagt, aber ihr seid sehr, sehr gut in diesen betrieblichen Versicherungen da drin, sofern ich das beurteilen kann.
Ja.
Gewerblich, das ist jetzt euer Bereich, in dem ihr euch gerade sehr, sehr stark
ja, das ist das, was wir zwei machen. Die Jungs machen ja immer noch die Basics und ich auch, also damit ich die Basics nicht verliere. Man sagt ja, man darf ja nicht den Bezug zur Basic verlieren.
Ja.
Das machen wir auch. Und sich auf eine Sache zu spezialisieren, kann gut sein, aber am Anfang solltest du alles machen. Weil wenn du dich auch nur auf eine Sache spezialisierst, von Anfang an, weißt du ja nicht, ob es vielleicht woanders, also bei einer anderen Sache vielleicht besser wäre.
Ja.
Weil dein Bezug vielleicht ganz anders ist. Deswegen am Anfang macht man immer alles und dann spezialisiert man sich.
Ich würd sogar sagen, man kann sich spezialisieren nebenbei. Mhm. Also das heißt, man macht wirklich alles und sagt, aber ich will noch lernen über Gewerbeversicherung, aber ich will noch lernen über Tierkrankenversicherung oder irgendwas speziell. Aber man muss am Anfang wirklich alles mitnehmen, meiner Meinung nach. Ja. Also vielleicht funktioniert es für den einen oder anderen nicht so, aber ich glaube schon, dass man damit dann auch ein größeres Netzwerk und einen größeren Kundenstamm aufbauen kann.
Bleib doch beim Sport. Als du mit Handball angefangen hast, hast du gewusst, welche Position du spielst am Ende?
Wahrscheinlich nicht.
Als du mit Fußball oder wenn du ein Fußballer bist, bist du direkt Stürmer? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es. Du probierst erstmal alles aus, außer Torhüter, diesen eigenen, das ist ein ganz komisches Volk. aber dann probierst du überall aus und irgendwann merkst du, ich bin hinten eigentlich besser wie vorne.
Ja.
Oder ich bin vorne besser wie hinten, je nachdem.
Aber
kannst eigentlich fast alles, wenn es sein muss.
Das eine besser,
und
das andere
geht
weniger.
Und genauso wie es dort ist, ist es auch im Vertrieb. Probier dich erstmal aus und dann guck, wo du hinpasst.
Okay. Ja. Viele interessante Themen jetzt heute mitgenommen. Ich glaube, wir sind, um ehrlich zu sein, mit den ganzen Themen auch bei weitem noch nicht durch,
weil
es noch so viel mehr gibt. Mit Blick auf die Uhr schaue ich jetzt einfach mal drauf, weil in unserer Vorbereitung, die 2 Minuten gedauert hat, hat mir Michel gesagt, dass er heute eine etwas längere Geschichte hat.
Oh Gott.
Aber ich habe erstmal noch, bevor wir mit der Geschichte anfangen, das ist mir eingefallen, ich würde gerne eine neue Rubrik machen, mal gucken, ob die Bestand hat. Das ist mir eben gerade eingefallen, ist kein Witz, ist Alltagsverkauf. Und ich würde jetzt gerne eure beiden Meinungen haben zu einer Situation, die ich letzte Woche Samstag auf dem Markt hatte. Ist kein Witz.
Gott. Du arbeitest samstags nicht,
Michael. Ich arbeite nicht, aber ich habe Alltagsverkauf mitbekommen. Alltagsvertrieb, das war geil. Da war nämlich der Gemüseverkäufer auf dem Markt. Oder machen wir es anders. Da war eine Dame, die hat, was weiß ich, Obst, Gemüse gekauft, keine Ahnung. 7,99 Euro, habe ich mitbekommen, hat es gekostet. Und sie sagt, wie viel bekommen sie? Und der Typ sagt, 7,99 Euro, aber mit Trinkgeld 10. Ist das geil oder ist das, wie findet ihr das? Sagt mal.
Ja,
wie,
ist geil.
Ist das geil oder ist das, wo, sagt ihr, wow, das ist ja ganz schön übergriffig.
Ja gut, ich find's geil, aber weil ich halt auch so ein lockerer Typ bin, aber da gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh, was eine Frechheit.
Na, was würdest du sagen?
Persönliche Meinung, ich find's cool.
Ja. Was manchmal, hat die Frau gemacht?
In manchen Situationen würde ich mich aber drüber abfacken, sag ich auch ganz ehrlich. Weil dafür muss auch die Leistung stimmen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ich bin 100% der Meinung, dass Trinkgeld und so weiter und so fort. Ich war jetzt gerade, ich war auf einem Kongress in England gewesen diese Woche. Für 3 Tage.
Mhm.
Ja, haben wir das alles reingezogen, alles schön gut. Die Engländer haben automatisch Tipp drauf auf ihren Rechnungen.
Ist ja in Amerika auch so.
Ja.
Fast überall so.
Aber da habe ich jetzt auch eine Geschichte, die habe ich gerade diese Woche mitbekommen. Grüße gehen raus an Kenny, also ein sehr guter Freund von mir, der sitzt im Rollstuhl. Ja. Und manchmal ruft er bei Restaurants an, wartet dann natürlich draußen in seinem Auto, weil bevor der seinen Rollstuhl und alles rausbekommt, ne, bringen sie ihm das Essen ans Auto. Ne? Und dann sagt er, dann kamen die, ich weiß nicht welches Restaurant, frag mich nicht, kommen die ja immer raus mittlerweile mit dem EC-Gerät und da steht ja auch drauf, Trinkgeld geben, 10%, 5%, 20%. Ne?
Ja.
Und er sagt dann auch, ey, warum gibt es dieses Ding überhaupt, wenn die mir nur das Essen ans Auto bringen? Ich war ja nicht drin.
Ja, für den
Weg. Findet ihr das cool? Jetzt ohne Spaß, findet ihr das mit dem Trinkgeld
also,
da? Weil das sowas cool.
Also bei sowas finde ich es Schwachsinn.
Schwachsinn,
ja. Weil die haben ja wirklich in Anführungszeichen, die kriegen ja Geld für die Leistung, die erbracht haben, das Essen, das sie machen, aber darüber hinaus haben die ja jetzt nichts in Anführungszeichen Besonderes gemacht. Und das finde ich dann schon krass. Amerika ist ja auch so. Amerika ist der Tipp schon oben drauf gerechnet und dann wollen sie noch, dass du trotzdem noch was drauflegst.
Das sind 12,5%. Also es ist jetzt nicht wenig. Wir haben noch mehr gegeben, weil wir richtig gut gegessen haben und der Service exzellent war.
Trotzdem.
Aber trotzdem stehe ich so manchmal da und
ich würde das zum Beispiel nie machen, wenn ich ein Restaurant hätte. Ich würde immer den Leuten überlassen, was sie geben wollen oder nicht, weil es gibt immer knauserige Geier, die wirst du auch, wenn du Trinkgeld in Neonschrift blinkend hinmachst, werden die das dir nicht geben, also nicht mit einem Lächeln. Und dann wird es andere Leute geben, die sagen, ey, geiles Essen, wir kommen wieder, hier habt ihr, keine Ahnung, 10-15% und wir empfehlen euch 15 anderen weiter.
Aber was hat die Frau gemacht auf dem Markt?
Ich sag, die hat gelacht.
Was sagst du? Also man muss sagen, die war ein bisschen älter. Es war so ein bisschen ältere Dame.
Ich sag, die hat gelacht.
Was sagst du, Lukas?
Ich sag, das sind so viele Parameter. Also wenn du mich jetzt, ich versuche dann immer einzuschätzen, ihr kennt mich da auch schon so ein bisschen, ich stelle viele Fragen.
Ich bin mal gespannt, wie du gleich einschätzt.
Okay, gut. Aber ich hätte gesagt, sie hat es gegeben.
Sie hat sogar 12 Euro gegeben.
Krass. Geil.
Die hat ihm 12 Euro gegeben. Die haben gesagt, so einen Scheißspruch habe ich, also die war ältere Dame, die hat, so einen Scheißspruch habe ich noch nie gehört, jetzt kriegst du 2 Euro mehr. Hat er gemacht, der hat dem 12 Euro gegeben.
Ja.
Und ich fand's witzig, weil danach hat der auch gelacht. Der musste halt auch, weil, also ich habe auch nicht erwartet, dass die Dame so antwortet, ne? So soll ich auch sagen. Die war auch richtig cool. Aber so wie ihr,
das war aber nicht die Dame mit den Reifen, ne?
Nee, die kam woanders her. aber es ist situationsbedingt. Es kommt darauf an, wo du das machst.
Ja.
Aber diesen Alltagsverkauf, den beobachte ich ja eigentlich schon sehr oft. Bestimmt jede Woche ein paar Mal, wo ich denke, wow, oder was war das? Oder hey, was war das für ein Scheiß? So. Und diese Rubrik würde ich gerne mal einführen. Das heißt für euch beide, wenn ihr so Alltagsverkauf mal erlebt, schreibt es euch auf. Weil das ist ja nicht nur ich erlebe das ja nicht nur, sondern gut, Lukas noch besser, weil er hat, ich sag mal jetzt, der achtet ja nicht darauf, das ist ja anderes Metier. Aber wenn du jetzt mal drauf achtest.
Was meint er damit zur
Hölle? Naja, aber wenn du jetzt mal drauf achtest, auch über so Alltagsverkauf, Alltagsvertrieb, dann schreib's dir doch mal auf. Das würde mich mal interessieren, wie du das sowas siehst. Na, weil es wär doch vielleicht mal was, ja. Aber kommen wir zu der, wollen wir erst diese lustige Geschichte, die ist sehr kurz, oder erstmal das Ratespiel?
Hey Michel, wir sind schon fast über eine Stunde.
Ja, ist doch egal.
Auf dann rauskommt, was soll.
Dann mach erstmal die lustige Geschichte.
Mach irgendwas.
Okay, die lustige Geschichte.
Wir werden sowieso überrascht, oder?
Ja, ist egal. Die lustige Geschichte war auch diese Woche, die ist auch sehr, sehr kurz. Und es war folgendermaßen: Es rief jemand an, im Büro, ich gehe dran. Ja, hier, ich würde gerne eine Autoversicherung machen, was brauchst du von mir? Ich bin hier die und die Gesellschaft, was machen wir jetzt? Ich sag, sorry, wer zum Teufel bist du? Ja? Weil er hat mich auch direkt geduzt. Ja? Er sagt, ah, ja, hier, ich bin der und der und der. Ich sag, ja, bist du schon Kunde bei uns? Nee. Ich sag, okay, dann brauche ich alle Daten halt, ne? Er sagt, ja, weißt du was, ich schick dir eine E-Mail, gib mir mal deine E-Mail-Adresse. Ich sag, ja, kein Thema. Ich sag, hast du was zu schreiben? Jo. Okay, ich sag, also, ist michael.nordpolantontheodorheinrich@allianz.de. Der sagt, warte mal, sag's nochmal. Ich sag, michael.nordpolantontheodorheinrich@allianz.de. Sag, warum hast du so eine scheiß lange E-Mail-Adresse? Ich sag, hä, wieso lang? Ja, was ist das, michael.nordpolantontheodorheinrich? Was ist das für eine E-Mail? Was ist das für eine E-Mail-Adresse? Sagt er. Ich sag, ich hab meinen Nachnamen buchstabiert. Nordpol Anton Theodor Heinrich. Ist N-A-T-H. Der sagt, okay, das bleibt unter uns, okay?
Hab ich gesagt, zu spät.
Ja, ich sag, zu spät. Also, das war der Wahnsinn. Also den Nachnamen Nordpol Anton Theodor Heinrich, ich hab überlegt, ob ich das wirklich mache. Das ist Wahnsinn. Okay,
mach
also
mal cool. So eine Visitenkarte, bitte.
Geil.
Die
wird
ultra geil. Ja, egal, also kurze Geschichte. Aber jetzt kommen wir zu diesem Ratespiel, weil das war die Woche. Und ich musste selber überlegen, sehr lange. Und wir machen jetzt folgendes Szenario. Du hast eine Doppelhaushälfte, okay? Doppelhaushälfte. Fachwerk. Man hat, früher war das nicht ein Gebäude, aber früher war das eine Terrasse, weil es waren zwei Familien, die sich gekannt haben und dann hat jemand anderes gekauft. Aber es ist eine Terrasse, eine Terrasse. Und mein Kunde wollte diese Terrasse erneuern. Ne? Hat nur seine Seite von der Terrasse weggemacht und hat gesehen, oh, diese bei Fachwerkhäusern ist ja auch die Bodenplatte auch Holz. Ne? Oder teilweise Holz.
Ja.
Und sieht, oh.
Alles morsch.
Ist alles morsch, der kann das mit der Hand alles rausbrechen. Holzwurm war der Grund. Die Nachbarin kriegt es mit, die quasi Hauswand an Hauswand mit dem lebt und sagt, oh, da muss ich mal bei mir auch gucken. Macht auch so busy die Terrasse da, holt eine Firma, die machen es ein bisschen weg, auch diese Platten da weg und oh, bei ihr auch. Ist quasi gefährdet das Haus, weil ne, man weiß ja nicht, wie sehr, wenn die das ganze Holz da rausnehmen, nicht, dass es an einer Seite die Wand abkippt oder sowas.
Und vor allem, wo ist der Holzwurm hingegangen? Weißt du ja auch nicht, ne?
Genau. Kunde ruft mich an und sagt, Michael, ich habe ein Problem. Erklärt mir das, die Situation. Und sagt, hey, wie ist das eigentlich versichert? Und wie ist das bei meiner Nachbarin? Also, wir fangen mal an, um mitzuraten. Du hast ein Fachwerkhaus, Bodenplatte Holz, Holzwurm zerstört das Ding. Versichert, ja oder nein? Ist Wohngebäude, ja? Ist bei einem selbst ist Wohngebäude. Ist versichert oder nicht?
Wieder viele Fragen an der Stelle. War der Holzwurm schon vorher da, ja oder nein?
Ja?
Ja, gut, das
ist dafür brauchst du so einen Bausachverständigen, würde ich mal sagen.
Ja, egal, aber erstmal, Holzwurm ist da, hat es zerstört. Ne, so.
Ich glaube, das gehört.
Ist versichert.
Ich würde sagen, es ist versichert, es gehört zu so einer Versicherung mit dazu, weil die Terrasse ist. Okay, Frage.
Ist ja nicht ist die Terrasse. Nee, ist ja nicht die Terrasse, sondern die Bodenplatte von dem Haus.
Oh.
Ne, also dieses Holz quasi. Unter dem Haus. Der hat es nur erfahren, weil er die Terrasse abgetragen hat. Die neue.
Die Platten abgemacht haben.
Genau. Ja.
Ich würde sagen,
zum Haus.
Ist ja?
Ist genauso wie Fundament, oder nicht?
Ja? Nee, ist nicht.
Ist warum freust du dich gerade so?
Ja, weil es wird noch viel, es wird noch viel krasser. Also man muss erstmal wissen, dass die Beseitigung von Insekten etc. ist versichert.
Das ist versichert, ja. Da
aber die Instandsetzung nicht, wenn es durch Insekten verursacht wurde oder halt Holzwimmer.
Oder Marder dazu. Und so, diese ganzen Kleinviehe.
Ja. Ist nicht versichert. Okay. Ist nicht versichert, ist kein Witz, muss er selber tragen. So, aber jetzt kommt eigentlich das viel krassere und da merkst du dann, dass wir in Deutschland leben. Wie ist es denn bei der Nachbarin? Also wir nehmen jetzt an, es stellt sich heraus, dass der Holzwurm bei dir zuerst war und dann rübergewandert ist. Also du bist schuld quasi. Da reden wir ja nicht über Gebäude, sondern über Haftpflichtschaden. Ein Haftpflichtschaden.
Über die Haftung.
Ja, über die Haftung.
Aber, ja.
Wie ist das denn? Und das wird richtig verrückt.
Also ich hätte gesagt, wenn es auf seiner Seite war und die Nachbarin dann drüben befallen wurde, weil es irgendwie ein Mangel ist oder sonst was, Haftpflicht.
Aber ist versichert, ja, nein.
Ja, damit ist es versichert, weil es Haftpflicht ist und weil es ein Schaden ist, der ihr dann dementsprechend zugefügt wird. Keine Ahnung.
Cedric, bonne chance, was sagst du?
Gut, aber also der Wurm ist ja der Wurm.
ja, das ist ja, geil.
Ich würde sagen, es ist versichert, und aber die übernimmt nur den Teil von ihr. Also praktisch die Hälfte von dem Haus sozusagen.
Ja, ja.
Ich auch gesagt, ja.
Ja, ist auch falsch. Ja. Und zwar, das kommt drauf an. Und jetzt halte ich fest. Wenn du es nicht wusstest, also die machen die Platten ab und sagen, puh, keine Ahnung, wusste ich nicht, dass auch dein Haus befallen ist, ist es nicht versichert. Wenn du aber Kenntnis davon hattest und einfach gesagt hast, ich wusste, dass ein Holz, wo ein scheiß der Hund drauf war, mir egal, dann ist es versichert, weil es war grob fahrlässig, vorsätzlich. Und Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist bei der Haftpflicht versichert. Aber wenn du es normal wusstest, ist dieser Fall ausgeschlossen.
Alter, was
ist das? Ist kein Scheiß. Ist kein Witz.
Sag mir, dass du in Deutschland bist, ohne mir zu sagen, dass du in Deutschland bist.
Ist kein Witz. Ist kein Witz. Es ist tatsächlich so.
Aber das ist doch mega scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es eine Versicherung dafür?
Nein.
Also auch eine Elementarversicherung oder so?
Nix.
Insekten und so.
Du hast Pech einfach.
Bitte? Du hast einfach Pech.
Ja, ja.
Nein, er hat ja jetzt gesagt, wie man es, wie es passieren muss oder wie es passiert ist, offiziell.
Ja. Gut, man muss ja auch nachweisen, dass man, dass eben einem scheißegal war und so, das ist nicht so einfach.
Ja.
Aber das ist so ein Fall, wo ich sage, wow, also ich musste wirklich, ich habe aufgelegt, habe gesagt, ey, gib mir mal 1-2 Stunden, ich muss wirklich erstmal nachdenken und vielleicht auch mal kurz bei den Bedingungen lesen, wie das nochmal war. Weil das mit der Haftpflicht, das wusste ich sofort zum Beispiel. Das wusste ich sofort. Aber bei der Gebäudeversicherung nicht.
Aber das ist doch tatsächlich ein guter Fall für die Erklärung, warum man einen Versicherungsberater haben sollte und warum man keine Online-Versicherung machen sollte.
Sag ich dir, 99% hätten gesagt, jo, ist versichert, kein Problem.
Ja.
Ich hab mir den Spaß gemacht, ich habe ja dann hier unsere Mitarbeiter mal gefragt.
Oder er wäre nicht versichert gewesen, ne? Das hätte ja auch sein können bei einer Online-Versicherung. Okay, gut, hast du davon Kenntnis gehabt? Ja, nein, okay,
genau.
Gut. Ja, okay, Pech gehabt. So. Und da macht es Sinn, dann sich vielleicht Gedanken zu machen, ohne dass ich euch jetzt verkaufen möchte, aber an sich macht es schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob du mit jemandem zusammenarbeitest, der eben dieses Wissen hat und der sich damit auseinandersetzt und Lösung für einen findet.
Genau.
Ja, genau. Und der wahrscheinlich im Oederweg 42 sitzt in Frankfurt, ne?
Ja,
das ist auch noch, ja. Stimmt, hast recht.
Stimmt.
Ja.
Im Idealfall teilt man dann noch den Podcast.
Das ist natürlich noch besser, aber das ist auch so.
Teilen, liken, kommentieren.
Genau.
Und folgen auf jeden Fall.
Und ich, bevor wir aufhören, weil wir sind ja echt lang heute, muss ich ja wieder jemanden grüßen. Entschuldigung, muss ich jemanden grüßen.
Ich grüße den Seidi. Seidi!
Das ist ja, grüße den Seidi. Und ich grüße jemanden, der nach jeder Folge mich anruft, mir schreibt, sagt, boah, ist geil und keine Ahnung und sich freut, unfassbar. Und das bist du, Marius Bauscher, du geiler Typ. Und ich, und ich grüße auch seine Firma Daud Sicherheitstechnik in Nidderau. Schlösser, Zäune, Türen, alles, was ihr braucht, geht dahin, ruft den an. Das ist ein richtig cooler Typ.
Keine
Ahnung. Und ruf mich an, wenn du das hörst, weil das machst du eh.
Bekommst du eigentlich Geld
nichts
dafür?
Ich bekomme absolut nichts, aber ich finde es so cool. Es ist wirklich ein guter, ist ein Familienbetrieb, ist ein geiler Typ auch, weil der ruft mich wirklich nach jeder Folge direkt an. Und der weiß, wusste jetzt nicht, dass ich ihn grüße. Marius, geiler Typ, ruf mich an. Ich weiß, du rufst mich eh gleich an.
Super, dann haben wir das doch auch abgeschlossen an der Stelle.
Perfekt.
Auch liebe Grüße dann nochmal von uns aus natürlich an Marius. Und,
und kurz so nochmal, alle Handwerksbetriebe, wenn ihr im Vertrieb besser werden wollt oder mal einen Einblick haben wollt, unabhängig von irgendjemandem, von Cedric oder mir, wir kommen, wir gucken uns das an, wir geben euch Tipps, ihr macht mehr Umsatz. Versprochen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wer hat das nochmal gesagt?
Ich war Klaus Hipp.
Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ja,
da brauchst du als Handwerksbetrieb wahrscheinlich auch Social Media und da.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Genau.
Das ist nämlich der entscheidende Faktor heutzutage. Aber das ist wirklich so, weil die jungen Leute sind alle auf Social Media unterwegs. Das ist wirklich so. Und die Alteingesessenen, die haben alle schon ihre Handwerker, die bleiben auch bei denen. Aber die jungen Leute, die noch keinen Kontakt hatten mit Handwerkern und die gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, die gucken auf TikTok, Instagram und was weiß ich was. Deswegen ist echt wichtig.
100%. Und dafür ist Helden Handwerk da. Und dann kannst du uns anrufen.
Genau.
Aber genug Werbung. Jetzt an dem Schluss.
Adios.
Adios, Leute. Euch eine gute Zeit und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Danke.
Tschüss.